Hallo und willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy und willkommen zum zweiten Teil von meinem Gespräch mit Lenny. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann kannst du gerne nochmal eine Podcast-Folge zurückspringen und den Anfang dieses Gesprächs hören. In dieser Folge gehen wir vor allem auch so, ja, tatsächlich irgendwie so sehr philosophische Fragen ein, zum Beispiel auf die Frage, gibt es etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt, wenn ich den inneren Frieden in mir gefunden habe? Wir reden literally über Gott und die Welt, über die Frage, wo kommen wir her, warum sind wir hier, wo wollen wir hin, was ist dieses ganze Sein? Und ja, ich hatte einfach sehr viel Spaß mit Lenny wirklich in so Spiri-Nerd-Talk abzutauchen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß dabei und schreib mir gerne dein Feedback zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Das Ganze macht jetzt, wenn ich mal klischeemäßig denke, ein sehr pazifistisches Bild. Quasi im Sinne von, ich sitze da und meditiere und die Welt um mich herum brennt potenziell. Und deswegen würde ich gerne ein fiktives Beispiel nehmen, und zwar von Avatar. Hast du den Film schon geguckt?
Nee, den habe ich nicht gesehen. Nee.
Für alle diejenigen, die jetzt den Film vielleicht noch schauen wollen, ich spoilere jetzt ein bisschen. Ich finde, da gibt es so eine Szene, die finde ich, könnten wir als Beispiel ganz gut mit reinnehmen. Weil es gibt, erster Teil, deren Welt wird zerstört von den Menschen, die müssen woanders hin. Der zweite Teil, da sind sie beim Wasservolk und da passiert auch irgendwie blabliblub ganz viel. Und dann sind die immer noch beim Wasservolk, als der dritte Teil losgeht. Und einer der Söhne von Jake, der Hauptfigur, der hat halt Freundschaft geschlossen mit einem, in dem Film, wie heißen die, Tolkiene, glaube ich, Tolkune, Tolkune, nicht Tolkiene. Tolkien war der Autor von Herr der Ringe, Tolkune. Und es ist quasi so ein bisschen vergleichbar wie so sehr intelligente Wale, also sind auf jeden Fall so Riesenmeerestiere in dem Film. Und der ist mit dem einen quasi dann so beste Freunde, der Sohn. Und der wird aber irgendwie aus seinem Stamm verstoßen, weil der irgendwas gemacht hat, was in diesem Stamm nicht sein soll. Und dann geht aber der kleine Junge mit dem mit und sagt, hey, wenn er verstoßen ist, bin ich auch verstoßen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Tolkun, der dann da verstoßen wird, geht wieder zurück oder will zurück zu seinem Ursprungsstamm. Und von diesem Ursprungsstamm sind aber alle gestorben, bis auf eine Freundin, die halt am ganzen Körper Wunden hat, noch Pfeile und, also nicht nur Pfeile, sondern halt ganz, ganz, also extrem verwundet. Und dann kommen die beiden, also die Verwundete und der Verstoßene, kommen zurück zu diesem Ort, wo das Wasservolk lebt und zu den anderen Tolkunen da und wollen die quasi warnen. Und bis dahin war Jake, also der eigentlich Mensch war mal und jetzt ein Blauer ist von den Avataren. Bis dahin war Jake der Einzige, der gesagt hat, hey, wenn die Menschen kommen, müssen wir meine Waffen, also menschliche Waffen verwenden, um uns hier zu verteidigen, weil sonst wird mit diesem Teil dieser Welt genau dasselbe passieren, wie das, was mit der Ursprungswelt, wo er fliehen musste, passiert ist. Also sprich, wenn die Menschen kommen, müssen wir uns auf diese Art und Weise verteidigen. Und alle in dieser Wasserwelt sagen, nein, auf gar keinen Fall, wir fassen metallische Waffen nicht an. Die Tolkune sagen, wir kämpfen sowieso nicht. Die große Mutter wird es richten und wir werden auf keinen Fall kämpfen. Also quasi sehr, sehr so mit der ursprünglichen Quelle verbunden und null im Widerstand. Sehr quasi auch vielleicht wirklich auf das bedacht, was du jetzt auch gesagt hast. Also ich finde tatsächlich in dem Film wird es auch irgendwie schön dargestellt, wie die können sich ja dann auch quasi wirklich verbinden über die Natur mit der Quelle, mit der, das, Awa wird es ja genannt in dem Film. Auf jeden Fall ist das deren Position. Und dann kommen halt der Verstoßene und die Verwundete zurück und halten so eine große Ansprache zusammen mit dem kleinen Sohn von Dingsbums. Und die sagen halt, hey, das ist das Ergebnis, was wir bekommen werden, wenn wir nicht tätig werden. Also wenn wir uns nicht verteidigen, wenn wir nicht kämpfen. Und dann ist der große Rat, der dann doch entschließt zu kämpfen und so weiter. Und dann geht's halt in den Krieg. Und ich muss sagen, ich bin selten in einem Film so für Kampf gewesen wie in dieser Szene. Und ich fand das voll spannend, weil klar, das ist jetzt ein Hollywood-Film, bla bla bla. Aber irgendwie habe ich, also ich habe da im Kino gesessen, habe gedacht, fuck man, das ist auf eine sehr, sehr eindrückliche Art und Weise irgendwie auch sehr aktuell. Und fand irgendwie das schön symbolisiert halt diese Tolkune, diese Wale, die so unglaublich weise sind, weil die auch schon so lange leben und nach ihren eigenen Prinzipien und so weiter, dass die sich dann entscheiden, hey, wir werden kämpfen, weil das, was wir jetzt quasi sehen mit der Verwundeten, sind wir nicht bereit zu akzeptieren. Ja, also diese Szene oder beziehungsweise diese Geschichte hat mich schon sehr, sehr nochmal in Frage stellen lassen, so, was ist das Ergebnis von innerem Frieden? Und in welcher Art und Weise gehe ich dann, also begegne ich den Geschehnissen in der Welt?
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ist auf jeden Fall was, womit ich mich auch immer wieder beschäftige. Und ich bin auch sehr interessiert am Weltgeschehen und auch an der Geschichte. Ich beschäftige mich auch viel mit dem Zweiten Weltkrieg und all solchen Sachen. Deswegen ist es schon auf jeden Fall was, worüber ich mir auch immer wieder Gedanken mache. Und ich sehe es eben so, dass im Frieden sein eben auf jeden Fall auch dazu führt, dass man sich einfach Frieden für alle wünscht, definitiv. Und dass es aber auf jeden Fall natürlich auch Situationen gibt, in denen es sich dann auch aus dieser Klarheit, weil das geht auf jeden Fall auch mit dem Frieden einher, dass wir einfach auch in der Klarheit sind, dass wir fühlen, was ist jetzt gerade das Richtige. Dass es sicher auch Situationen gibt, in denen man fühlt, das Richtige ist jetzt gerade aktiv zu werden. Und sich gegen irgendwas zu wehren, was einfach nicht richtig ist. Vielleicht Ungerechtigkeit passiert und ich kann gerade was dagegen machen oder ich will zumindest irgendwie was dagegen machen. Oder ganz gutes Beispiel ist auch, wir haben jetzt vor einer Woche einen Film angeschaut, Marie und ich, den fand ich auch wirklich sehr, sehr bewegend. Da ging es um den Zweiten Weltkrieg auch und um einen österreichischen Bauern, der für den es damals eben sich einfach nicht richtig angefühlt hat, halt einfach mitzumachen. So, und der hat es nicht übers Herz gebracht, diesen Treueschwur für Hitler zu leisten. Und er wurde letztendlich umgebracht. Dafür wurde dann zum Tode verurteilt, deswegen. Obwohl er eigentlich einfach nur eine Unterschrift hätte setzen müssen auf dem Papier. Das wäre das Einzige, was er eigentlich hätte machen müssen. Und dann hätte er auch irgendwo, hätte nicht mal kämpfen müssen oder so, hätte er auch einfach was anderes machen können. Aber es hat sich für ihn nicht richtig angefühlt, zu unterschreiben. Es war einfach nicht seine Wahrheit. Es ist ja auch so, die Geschichte von Jesus ist natürlich da ja auch einfach, so würde ich sagen, so die bekannteste, in unserer Kultur einfach bekannteste, wo eben aus dem Frieden und aus mit seiner Wahrheit in Kontakt sein, das eben nicht bedeutet, dass dann immer nur alles rosig läuft und sich dieser Frieden auch immer spiegelt, sondern dass man dann teilweise halt auch wirklich schwierige Entscheidungen treffen muss, die meisten Menschen aus Angst nicht so treffen würden. Aber wo man einfach sagt, dann begegne ich jetzt da auch dem Schmerz, weil es das Einzige ist, was sich richtig anfühlt. Alles andere, da würde ich mich eigentlich von meiner Angst leiten lassen. Und das will ich nicht. Ich will mich von meiner Wahrheit leiten lassen. Deswegen gibt es diese Situation natürlich auf jeden Fall, wo dann auch Kampf oder Krieg vielleicht tatsächlich aus dem Frieden heraus, aus der Klarheit heraus, das ist, was sich richtig anfühlt. Aber da darf man dann wirklich, finde ich, auch ganz genau hinschauen und ganz ganz, ganz ehrlich sein. Weil gerade bei dem Thema, weil so haben sich ja auch Kriege schon immer auch gerechtfertigt. Also jede Seite rechtfertigt sich das ja auch so, dass Gott auf unserer Seite ist und das ist halt das Richtige, was wir jetzt tun müssen. Deswegen darf man da schon auch ganz genau hinschauen, was ist wirklich die Wahrheit.
Wollte gerade sagen, weil du hast ja jetzt zwei Beispiele genommen, die vergleichbar sind mit diesem brennenden Mönch, weil letztendlich der Bauer ist am Ende tot, der Mönch hat sich selber angezündet und das war mein drittes Beispiel gerade. Oh mein Gott. Ach, Jesus. Ja, oh mein
Jesus.
Gott, Jesus, der am Kreuz hing. Wow. Krass. Und das sind ja alles drei jetzt wieder sehr, sehr starke Bilder von ich bleibe in meiner Wahrheit, aber lasse niemand anderen, also ich gehe halt nicht in
Ja.
den Kampf.
Ja. Vielleicht ein anderes, dann ein sehr klassisches Beispiel für genau die Seite, die du ja eigentlich auch gerade angesprochen hast, ist die Bhagavad Gita. Das ist eigentlich so das bekannteste Buch im Hinduismus, indischen Kultur. Und das ist eigentlich im Grunde eine Geschichte, in der es dann darum geht, dass der Kriegsführer eigentlich Angst hat vor dem Krieg, es nicht in den Krieg ziehen will, aber die Wahrheit sagt ihm dann doch, das Richtige ist jetzt, dass du hier in den Krieg ziehst und du musst jetzt kämpfen, so aus aus der Wahrheit heraus. Und ja, also deswegen, das gibt es natürlich auch. Aber wie gesagt, bin da schon auch sehr vorsichtig. Ich glaube, Goebbels war es. Die Bhagavad Gita war sein Lieblingsbuch. Ein sehr heiliges, spirituelles Buch, womit er halt den Holocaust gerechtfertigt hat. Deswegen, ich finde, da darf man wirklich dann immer wirklich ganz, ganz genau hinschauen, schon, was ist wirklich meine tiefe Wahrheit? Was ist das, was sich wirklich auf einer ganz tiefen Ebene richtig anfühlt? Aber ja, gibt auf jeden Fall die Situation, wo es aus dem Frieden heraus das Richtige ist, irgendwie in einen Kampf zu ziehen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich verhältnismäßig selten der Fall, dass das wirklich dann das ist, was sich richtig anfühlt. Da sind so diese Beispiele von, dass auch ein gewaltfreier Widerstand funktioniert, wie Gandhi zum Beispiel, der dann zwar auch umgebracht wurde, aber Menschen wurden oft umgebracht, die zu ihrer tiefen Wahrheit
Es
stehen.
wirklich so. Und ich höre schon,
Ja.
die krassesten Diskussionen habe ich mit meinem Partner darüber, und ich höre ihn schon sagen, ja, ich werde jetzt nicht noch die linke Wange hinhalten, wenn mich jemand schlägt. So, ich werde zurückschlagen.
Ja. Man kann es nicht pauschal sagen, definitiv nicht, was da das Richtige ist. Deswegen ist so pauschaler Pazifismus ist, würde ich sagen, nicht das Weiseste. Also es ist nicht das Weiseste, pauschal zu sagen, nie irgendwie in Kampf und in Aktion gehen. Ich glaube, in 95 mindestens Prozent der Fällen ist es wahrscheinlich schon das Weisere. Im besten Fall ist es halt auch einfach so, dass immer und immer mehr Menschen erkennen, dass Frieden unsere wahre Natur ist, dass Liebe unsere wahre Natur ist, dass wir alle am allermeisten Bock darauf haben und dass wir immer seltener in Situationen kommen. Und vielleicht braucht es jetzt gerade auch in der aktuellen Zeit nochmal so eine richtig große Krise und vielleicht braucht es auch nochmal einen krassen Krieg. Ich wünsche es mir nicht, aber vielleicht braucht es für die Entwicklung des kollektiven Bewusstseins nochmal, um es nochmal deutlich zu machen, dass das ist, was wir gar nicht wollen. Den positiven Effekt hatten Kriege ja zumindest immer mal eine Zeit lang, zumindest, dass danach alle erstmal auf dem Schirm hatten, okay, da haben wir gar keinen Bock drauf. Das war aber wirklich gar nicht. Wir wollen ja eigentlich alle im Frieden sein, wir wollen einfach alle ein gutes Leben leben und lass uns mal schauen, wie wir dafür sorgen können, dass das auch klappt. Das muss man auch sagen, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg das ist ja krass, was da passiert ist. Es ist eigentlich fast schon ein Wunder, finde ich, dass nach dem Ersten sogar, der ja auch erst kurz vorher war, und nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es dann trotzdem nochmal möglich war, wenn man sich einfach Europa zum Beispiel anschaut, aber auch international, dass da wieder so viel Zusammenarbeit passiert, dass es möglich ist, dass zwischen Franzosen und Deutschen tolle Freundschaften entstehen können, dass man da einfach rüberfährt, dass das kein Problem ist. Es ist eigentlich ein Wunder, wenn man sich anschaut, was da alles passiert ist. Aber es zeigt halt, dass solche Krisen uns dann auch immer wieder nochmal bewusst machen, was wir eigentlich wirklich wollen und dass es viel schöner ist, gemeinsam sich darauf auszurichten. Aktuell rutscht es wieder ein bisschen in den Hintergrund, habe ich das Gefühl. Aber es kann eben sein, dass es das auch braucht, um sich danach noch mehr darauf auszurichten und dass wir vielleicht wirklich irgendwann in eine Zukunft kommen, in der es keine Kriege mehr braucht. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine Option, dass das gibt, dass wir kollektiv an den Punkt hin entwickeln, dass Kriege einfach keine Option mehr sind, weil es klar ist, dass es dumm ist.
Okay, also da glaube ich, können die meisten jetzt mal so bei der pauschalen Aussage mitgehen. Ich finde nur, weil du jetzt gerade den Nachkriegszeit erwähnt, okay, vielleicht zählt es nicht mehr als Nachkriegszeit, aber ich finde es trotzdem beeindruckend, dass es dann weiterhin, also was heißt möglich, aber es erinnern wir uns an, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, und 3 Jahre später, 3 Jahre, sage ich schon, 3 Tage später wird angefangen zu bauen. Also die Diskussionen, in denen ich in den letzten Jahren dabei war, wo solche Themen aufgekommen sind, war vor allem jetzt zum Beispiel Corona. So, was bedeutet es da dann, in Frieden damit zu sein und halt nicht in den Widerstand zu gehen? Machst du dann alles genauso, wie es verlangt wird, und hast quasi mit Angst, oder bist du dann eben nicht in der Angst und machst dann nicht das, was von dir verlangt wird, aber dann bist du ja irgendwie äußerlich wieder im Widerstand? Also ich habe jetzt nicht im Kino bei Avatar direkt an Corona gedacht, aber ich habe an so Momente gedacht wie, ja, wir hatten den Ersten Weltkrieg und kurz danach gab es nochmal einen. So, wir hatten den Zweiten Weltkrieg und kurz danach wurde eine Mauer in Deutschland gebaut. So, wir haben sind die Mauer losgeworden und schon gibt es wieder, und so weiter und so fort. Und vielleicht können wir auch noch das Zitat mit reinbringen, denn es klingt für viele, glaube ich, so unglaublich weit weg, wenn dann so zitiert wird. Rumi sagt, es gibt einen Ort jenseits von richtig und falsch, dort treffen wir uns. Und auch die gewaltfreie Kommunikation. Ich meine, das Modell, womit ich hauptsächlich beruflich unterwegs bin, Gandhi war einer der größten Einflussfaktoren für dieses Modell. Dort heißt es auch, nichts ist richtig, nichts ist per se richtig, per se falsch, sondern es ist immer aus dir heraus individuell. Was bedeutet es dann auf solchen Ebenen? Ich weiß, es wird jetzt gerade ein bisschen groß, aber ich habe heute Bock auf diese großen Themen.
Ja, finde ich gut. Ja, also das eben diese innere Akzeptanz und die innere Hingabe an die Wahrheit, was sich dann dementsprechend innerlich nicht an einem Widerstand anfühlt, sondern eben nach einer Annahme, nach Akzeptanz, das kann dann eben in solchen Fällen, das ist ja ein gutes Beispiel, schon dafür sorgen, dass es eben von außen, von anderen, wie Widerstand betrachtet wird. Du bist jetzt im Widerstand, wenn du da nicht mitmachst. Aber du machst nicht mit, weil du so in Akzeptanz und in Frieden mit dir bist. Das passiert natürlich schon auch in einer Gesellschaft, in der dann doch die meisten Menschen einfach, es ist einfach alles verdreht. Also in einer Gesellschaft, in der die meisten Menschen schon im Mangelbewusstsein sind, muss man einfach sagen, würde ich behaupten, dass die meisten Menschen im Mangelbewusstsein sind und sich von Mangelbewusstsein leiten lassen, sieht es aus deren Perspektive vielleicht auch aus, als ob du jetzt irgendwie so ein Querdenker bist, wenn du halt deinen Frieden priorisierst und deine innere Wahrheit priorisierst. Habe ich dies einfach wie, dass du für dich selber sagen kannst, dass wir für uns selber sagen können, ich weiß, ich bin im Frieden mit mir und ich bin im Frieden mit meiner Wahrheit. Und auch schauen, ist es wirklich Frieden, weil natürlich gibt es dann auch wieder dieses, ich bin eigentlich im Widerstand innerlich und sagst so, ah, nee, aber ich, das ist meine Wahrheit und dafür kämpfe ich. Aber es ist eigentlich auch schon wieder, es ist halt schon aus einer, es ist auch wieder aus einer Widerstands- und Kampfenergie innerlich. Auch wenn man jetzt an Corona zum Beispiel denkt, es ist auch eine große Herausforderung, wenn du da jetzt auf einer Seite stehst, die gerade gesellschaftlich nicht akzeptiert wird, da wirklich in einem tiefen Frieden zu bleiben. Deswegen sind die paar Menschen, die es in der Geschichte so gut geschafft haben, auch in die Geschichtsbücher eingegangen, weil das echt eine Herausforderung ist, sich da nicht dann reinziehen zu lassen ins Mangelbewusstsein sozusagen. Und selbst wenn du dann irgendwie auf irgendeiner Ebene in deiner Wahrheit bleibst, aber dann irgendwie trotzdem im Widerstand gehst. Aber wenn du es da wirklich schaffst, bei deiner Wahrheit zu bleiben und wirklich im Frieden mit dir zu sein, dann hast du dir halt auch selber einfach nichts vorzuwerfen. Dann kannst du auch in Frieden gehen, wenn es dann soweit ist. Und selbst wenn dann der Tod sogar auf eine tragische Weise passiert, wie es dann bei solchen Menschen oft dann auch passiert ist, oder zumindest die wir kennen, glaube ich, dass es letztendlich ein friedlicher Tod ist, wenn du weißt, so ich gehe jetzt gerade in den Tod, weil ich so sehr im Frieden mit mir bin, letztendlich. Und deswegen, und weil ich da so sehr dazu stehe und mich nicht ins Mangelbewusstsein habe rüberziehen lassen, sozusagen, deswegen gehe ich jetzt hier in dem Punkt in den Tod, dann ist es, glaube ich, ein guter Weg zu sterben. Lieber so als aus Mangelbewusstsein, auf jeden Fall.
Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der halt akzeptiert, umgebracht zu werden und Bauer ist, also jetzt mal ein Klischee, natürlich ist es spekulativ, vielleicht war das auch der total erleuchtete Bauer, aber er hat, glaube ich, den Tod noch mal als andere Möglichkeit akzeptiert, als jemand, der sagt, hey, nach dem Tod endet das Leben in seiner Grundform nichts, ändert nur die Form.
Ich glaube, Menschen, die so einen tiefen Frieden haben und auch in dem Frieden in den Tod gehen, dass die in den meisten Fällen, wahrscheinlich in fast allen Fällen, irgendwo die auch das intuitive Gespür haben, dass es auch danach nicht vorbei sein wird, dass es in irgendeiner Form weitergeht.
Okay. Also, das würdest du grundlegend sagen.
Ich denke, dass es in den meisten Fällen schon so ist. Also ich kann es aus meiner Beobachtung sagen, dass es einfach, dass dieses intuitive Es fühlt sich wie ein intuitives Wissen an, dass es so ist, dass das einfach immer offensichtlicher wird, was nicht bewiesen werden kann natürlich. Aber es fühlt sich eine intuitive Wahrheit an. Ich denke schon, das führt auch dazu, dass es Menschen dann auch leichter fällt, sich dem dann auch hinzugeben, weil da schon ein Vertrauen da ist, dass es sicher ist sozusagen.
Was glaubst du, wenn wir da mal reingehen? Was heißt Leben?
Ach
Was
so.
heißt Tod?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es weitergeht danach. Definitiv, da bin ich. Also, es ist ein Glaube, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es weitergeht. Auch durch die Beschäftigung mit solchen Themen wie Nahtoderfahrungen und Reinkarnation und sowas habe ich mich schon auch mehr damit beschäftigt. Und es sieht schon sehr danach aus, dass eben das Bewusstsein nicht, wie wir das normalerweise noch betrachten. Das ändert sich aber auch gerade sehr, vom Gehirn produziert wird und dementsprechend dann weg ist, sobald das Gehirn tot ist, sondern das Bewusstsein eben fundamental ist, das Bewusstsein zuerst da war und der Körper und diese Erfahrung in dieser Form im Bewusstsein entstanden ist. Und wenn diese Form, wenn dieser Körper vorbei ist, das Bewusstsein, welches sich dem Körper bewusst ist, aber dann weiter erfährt und dass es weitergeht. Wie genau das weitergeht, weiß ich nicht, bin ich auch gespannt. Aber ich bin da dann schon auch gewissermaßen gespannt und neugierig drauf. Weil ich meine, auch bei so Nahtoderfahrungen kann man ja sozusagen auch immer nur so ein bisschen reinschauen, was passiert. Die Leute sind ja dann immer nur maximal irgendwie ein paar Stunden tot gewesen. So. Und also ich meine, auch da, es gibt schon, finde ich, schon sehr klare Beweise dafür, die Erklärungen aus der materialistischen wissenschaftlichen Sichtweise sind einfach immer sehr schlecht, finde ich. Die sind sehr unüberzeugend. Wenn man sich da mal mehr damit beschäftigt, es gibt Tausende, Hunderttausende, echt sehr krasse, sehr eindrückliche Berichte, wo Leute dann, nachdem sie schon tot waren, das ist belegt, dass sie hirntot waren, die dann einfach Sachen beobachtet haben, Sachen gewusst haben im Anschluss wieder, was sie einfach nicht wissen können, wenn sie tot waren zu dem Zeitpunkt. Und das kann man nicht erklären mit irgendwelchen Halluzinationen, die dann noch irgendwie, weil noch irgendwelche Synapsen irgendwo ein bisschen rumfeuern. Sieht schon sehr danach aus, dass es danach weitergeht. Das glaube ich schon sehr.
Boah, ich habe so viele Abzweigungen gerade, wo wir hingehen könnten. Das ist. Ich habe gestern auch mal, also durch Instagram inspiriert, aber so ChatGPT gefragt, erkläre mir die Frage, gibt es Gott ohne Studien, wissenschaftliche Erkenntnisse und menschliche Überlegungen mit einzubeziehen? Und da wurde halt einfach das Wording wurde geändert. Also ChatGPT hat es dann Sein genannt, gesagt, also es ist auf jeden Fall offensichtlich, dass etwas ist, also das pure Sein existiert und es muss irgendeinen Grund geben, dass überhaupt irgendwas existiert. Wie wir das nennen und was für eine Bedeutung wir dem geben, ist wieder dann menschengemacht, aber das fand ich geile Worte.
Total. So sehe ich das auch. Also ich habe mittlerweile auch eine starke Verbindung zu dem Wort Gott, aber es ist im Grunde gleichgesetzt mit Sein. Es ist kein Mann auf einer Wolke irgendwo oder sowas, kein externes Wesen, sondern ich hab dann am allermeisten das Gefühl, mit Gott in Kontakt zu sein, wenn ich mit dem Sein richtig in Kontakt bin. Wenn ich einfach so richtig bewusst bin, dass ich bin. Dann habe ich das Gefühl, ich bin richtig mit Gott in Kontakt. Ja. Und wenn man das auch so definiert, dann ist es auch offensichtlich, dass Gott existiert. Dass es Gott gibt. Also, das ist das Einzige, was man mit absoluter Sicherheit sagen kann, dass wir sind, dass da Bewusstsein ist, dass das Sein da ist, was auch immer das ist. Also, selbst wenn wir in irgendeiner Matrix-Simulationen uns gerade befinden und in irgendwelchen Schläuchen angesteckt sind und sowas wie in einem Film. Selbst wenn das irgendwie sowas ist. Aber dann ist es trotzdem das Sein, die Tatsache, dass wir jetzt gerade bewusst sind, dass wir jetzt gerade die Erfahrung machen, das ist auf jeden Fall, was auch immer das ist. Aber das ist da. Und das ist real in dem Sinne. Und das ist eigentlich das Einzige, was man mit absoluter Sicherheit sagen kann. Alles andere sind Annahmen. Es sind ja auch, ist dann auch cool, in diese ganzen Annahmen so reinzugehen, definitiv. Aber darum geht es mir auch immer wieder, so mit dem in Kontakt zu kommen, was man wirklich mit absoluter Sicherheit sagen kann, dass da dieses Sein ist.
Ich
Das
bin.
wird das. Ich bin, ja.
Ja. Oh, ich weiß leider nicht mehr genau den. Ich habe neulich mit einem Freund von mir hier auch im Podcast gesprochen, der ist super bibelfest. Ich bin es überhaupt nicht, habe nicht mal irgendwas von A bis Z gelesen. Aber heißt es nicht auch, ich bin die Wahrheit, das Leben, der Weg? Die Wahrheit, das Leben? Irgendwie sowas?
Ja, ich bin auch nicht mega bibelfest, aber mittlerweile ganz vertraut so mit den bekanntesten Aussagen von Jesus, weil ich es eben auch aus dieser Perspektive wieder sehr interessant finde. Weil in der Bibel kommt das Ich Bin auch sehr oft vor. Auch als Moses auf dem Berg ist und die Gebote bekommt von Gott. Und dann auch sagt, wenn ich jetzt wieder runtergehe, was soll ich denn den Leuten sagen? Wen habe ich getroffen, sozusagen? Wer hat mir diese Gebote gegeben? Und er sagt, ich bin, dass ich bin. Ich bin das, ich bin. Du sollst sagen, du hast ich bin getroffen, sozusagen.
Du hast das pure Sein getroffen.
Ja, und eben auch, wenn Jesus gesagt haben soll, ich bin der Weg zum Vater, würde ich das so übersetzen, dass er nicht gesagt hat, ich, die Person, ihr müsst mir alle hinterherlaufen, nur so kommt ihr zum Vater, also Vater, natürlich das Göttliche, sondern dass er halt auf das Ich Bin verwiesen hat. Weil, so wie es ausschaut, war ein sehr, sehr erwachter Mensch und hat sich sicher nicht mit seiner Person identifiziert, mit seinem Körper, sondern mit dem Sein und hat auf dieses Ich Bin verwiesen. Und er hat ja auch gesagt, das ist in jedem von uns zugänglich. Das Ich Bin ist der Weg zum Vater, also das ist der Weg zum Göttlichen. Und das macht total Sinn. Das ist was, woran man nicht glauben muss, sondern das kann man sofort in der eigenen Erfahrung überprüfen und merken, ja, stimmt.
Ich habe in meinem Chat mit ChatGPT dann auch noch gefragt, ob es Zeit und Raum gibt oder ob das Illusionen sind. Und obwohl ich gesagt habe, bitte erklär es mir nur rein logisch, hat ChatGPT trotzdem eine Metapher als Teilantwort gehabt. Die fand ich richtig gut. Er, sie, es, whatever, ChatGPT meinte, Zeit und Raum sind nicht in dem Sinne Illusionen, aber sie sind nur Formen des Seins. Also sie sind Strukturen im Sein, wie zum Beispiel Wellen im Meer. Aber Wellen können nicht existieren ohne das Meer.
Ja,
Das fand ich voll die gute Metapher.
definitiv. Ja, voll. Umso mehr man eben aus dieser Bewusstseinsperspektive auch schaut, aus dem bewussten Sein heraus, wird es auch immer offensichtlicher. Natürlich ist Raum und Zeit etwas, was im Bewusstsein stattfindet. Standardmäßig wird immer noch betrachtet, Raum und Zeit ist sozusagen das Fundament, ist so das, woraus alles gemacht ist. Und dann sind da irgendwelche Menschen entstanden, die haben Gehirne und die sind bewusst. Aus irgendeinem Grund weiß man nicht, warum und wie das entstanden ist. Aber es ist so die beste Theorie bisher, die sich auch nicht mehr lange halten wird, bin ich ziemlich sicher. Es sieht, also die meisten, also sehr, es ist gerade an so einem Kipppunkt, dass sehr, sehr viele von den führenden Neurowissenschaftlern und Physikern, Quantenphysikern und so weiter, einfach immer mehr an den Punkt kommen, dass sie sagen, diese Betrachtungsweise bezüglich Bewusstsein, die man eben Materialismus nennt, die macht einfach keinen Sinn. Die hat viel zu viele Lücken, viele Sachen, die einfach keinen Sinn machen. Und ich würde sagen, der Idealismus ist so die Betrachtungsweise, die aktuell gerade so am nächsten an der Wahrheit ist und die auch immer mehr, jetzt auch eben auch in der Wissenschaft in Erwägung gezogen wird, ist eben, dass Bewusstsein fundamental ist und dass Raum und Zeit Erscheinungen im Bewusstsein sind.
Geht es, obwohl wahrscheinlich gibt es dieses YouTube-Short. Video hat jetzt wahrscheinlich nichts mit krasser Wissenschaft zu tun, aber würdest du sagen, das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung wie das Ei von kurz gesagt? Kennst du das
Müsste man
Video,
wahrscheinlich ein
oder?
bisschen
Ja.
erklären. Ich kenne es von
Ja,
dir
ich.
tatsächlich. Du hast mir das
Ach,
gezeigt.
wirklich? Ach, wie
Ich
cool.
habe es erst mal mit dir
Ha!
zusammen gesehen, ja.
Ja.
Und habe es mir noch ein paar Mal
Ja.
angeschaut. Deswegen weiß ich auch immer noch, worum es da geht. Müsste man wahrscheinlich ein bisschen. Es ist schwer zu erklären, weil das ja eine sehr
Ich kann es ja
kunstvolle
verlinken.
Darstellung
Ja,
ist, das
ich
Video.
verlinke es.
Ich würde sagen, also, ja, das ist auf jeden Fall. Ich finde das schon sehr, sehr akkurat. Ich bleib's mal dabei, ja, weil man müsste das jetzt ein bisschen zu sehr nochmal erklären, deswegen, um dann noch so ein paar Nuancen anzusprechen, aber ich finde das schon sehr akkurat, ja.
Weil was ich, also ja, ich würde es einfach verlinken, kann sich ja dann jeder selber anschauen, wer Interesse hat. Was ich da aber voll spannend finde, ist dieses, es wird dann auch so ein bisschen ad absurdum geführt, dass du dann irgendwie Seelenverwandte haben kannst oder irgendwie jetzt ein bestimmtes Leben in der Vergangenheit mal gelebt hast, weil dann ja eh alles ein Bewusstsein ist. Also da gibt's ja dann nicht, also keine Ahnung, ob das jetzt meine Wahrheit ist, aber da gibt's dann nicht diese Seele und diese Seele und den Strang an Leben, der dann reinkarniert wird und den Strang an Leben, der reinkarniert wird, was irgendwie separat voneinander ist, sondern einfach ein universelles Bewusstsein. In dem Moment habe ich mich auch gefragt, ob es nicht vielleicht dann ein
Ja.
bisschen absurd ist, so Rückführungen zu machen, was ja in der Spiri-Bubble sehr beliebt ist, quasi so in vergangene Leben zu reisen und so weiter und da irgendwelche Themen aufzulösen. Und
Ja.
da kannst du es ja theoretisch, also da dachte ich mir, kann ich es auch gleich lassen, weil ich kann ja nicht in alles, was jemals war und ist und wenn es halt eh und so weiter und so fort. Ach, naja, egal. Ich weiß nicht, ob man mir gerade
Ja,
folgen kann.
ich kann dir schon folgen. Ja, es wird schon auf jeden Fall ein bisschen komplizierter, wenn man dann auch in solche Richtungen nochmal schaut, weil man merkt schon, es gibt einfach wieder so verschiedene Ebenen nochmal, von denen man da drauf schauen kann. Und so wie unser Verstand aber normalerweise auch funktioniert und in so sehr einfacher Logik und linear denkend, wird es dann sehr schnell ein bisschen verwirrt. Aber ich denke, sowas wie Rückführungen und solche Sachen, dass das auf jeden Fall gewissermaßen real ist. Und dass das aber letztendlich auch dann einfach eher wieder nur zeigt, ja, letztendlich, dass das Bewusstsein eben nicht nur an diesen einen Körper hier gekoppelt ist und dann auch vorbei ist, sobald dieser Körper tot ist und nicht mehr funktioniert, sondern dass das doch alles irgendwie viel vernetzter ist, als man so meint. Und man kann dann wie, ich überlege, ob wir das Fass jetzt noch aufmachen. Ich habe da selber auch zu wenig dann nochmal persönliche Erfahrung, um da ganz klare Meinung zu haben. Aber ich sehe schon, dass das auf jeden Fall real ist oder sein kann. Und dass es auch das Verständnis bezüglich Bewusstsein ist fundamental nochmal offensichtlicher werden lassen kann.
Vielleicht können wir es ja noch mal ein bisschen simpler runterbrechen. Vielleicht driften wir auch zu sehr in Spiri-Nerd-Talk ab. Wie würdest du denn jetzt die Frage, wer bist du, beantworten?
Kommt darauf an, wer sie fragt und in welcher Situation.
Ich jetzt.
gibt auch wieder unterschiedliche Ebenen. Also, wenn ich sie so direkt und ehrlich wie möglich beantworte, die Frage, dann empfinde ich das so, dass ich dieses Sein hier bin. In dem dann auch dieser Körper da ist, durch den ich die Welt jetzt gerade erleben darf. Ich empfinde mich schon mittlerweile, ich würde sagen, ich identifiziere mich schon mittlerweile sehr einfach mit dem Bewusstsein, mit dem, was wahrnimmt. Aber auch gleichzeitig aber auch mit dem, was wahrgenommen wird. Also da ist eher die Trennung dazwischen ist auch immer mehr verschwunden. Deswegen ich finde auch solche Aussagen wie, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht meine Gedanken, das ist eigentlich noch so ein, das ist halt auch noch nicht so die wirkliche Wahrheit. Weil das bin ich schon auch, natürlich. Und ich habe kein Problem auch damit zu sagen, ich bin Lenny und ich bin ein Mann und solche Sachen. Aber das würde ich jetzt eher halt in einem klassischen Kontext so sagen und habe auch kein Problem damit, das so zu sagen. Aber ich fühle schon die tiefere Wahrheit von, was ich wirklich bin, ist das Bewusstsein, in dem alles stattfindet.
Das nennst du auch am liebsten Bewusstsein.
Ja. Mal so, mal so. Bekommt immer ein bisschen andere Namen. Aber ich find Bewusstsein auch im Deutschen, also ich liebe dieses Wort. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Wort. Weil ich spreche auch oft von dem bewussten Sein und finde ich das so schön, das Bewusstsein in Deutsch, das ist so ein tolles Wort einfach, weil es schon beinhaltet, bewusst zu sein. Und genau das ist es, womit ich mich identifiziere, mit dem bewussten Sein. Ja.
Ich finde es voll schön. Ich habe mir jetzt im Coaching habe ich mir angewöhnt, dass also manchmal mache ich es intuitiv, dass ich ein Wort wähle, aber in den meisten Fällen lasse ich selber Worte wählen. Also ich versuche irgendwie schon klar zu machen, auf was ich hinaus will. Und da startet es sich für mich gut mit dieser Frage, wer bist du? Aber gleichzeitig finde ich es so schön, was für Worte und was für Bilder dann auftauchen, wenn ich das nicht vorgebe.
Ja.
Und da habe ich jetzt auch manche, die das schon irgendwie selber, also manche wollen das selber malen, aber ein, zwei haben mir danach ihre KI-Version von den inneren Bildern geschickt und die sind so schön. Ja.
Schön.
Was hat es bei dir noch manchmal für Namen?
Also, was sich immer komisch anfühlt, das auszusprechen, finde ich, aber wie sich es für mich sozusagen ganz intim allein halt dann auch anfühlt. Wie gesagt, das bewusste Sein würde ich eben auch mit Gott und dem Göttlichen gleichsetzen. Und dementsprechend hatte ich auch schon des Öfteren so eine sehr tiefe Erfahrung von, wo es nochmal ganz klar war, ja, ich bin Gott. Natürlich bin ich Gott. Sowas soll es, also, weil alles ist Gott. Es gibt einfach nichts, was nicht Gott ist. Und alles ist Gott, einfach zwangsläufig alles. Und dementsprechend auch ich. Ach krass, auch ich, okay. Und das hat dann schon für mich auch immer noch mal einen sehr krassen Effekt, das auch so zu formulieren. Es fühlt sich komisch an, irgendwie so öffentlich zu sagen, hallo, ich bin Gott.
Da bist du direkt mit Julian Ziedle wieder gleichgesetzt.
Ja, genau. Es kann auch, wenn das aus so einer, wenn das aus so einer bisschen komischen Energie heraus gesagt wird, dann wird es auch schnell so ein bisschen weird. Deswegen fühlt sich auch stimmiger, das eher nicht zu sagen, finde ich, sondern das einfach nur so zu fühlen für sich selber. Aber das dann so zu fühlen für sich selber und so zu sehen, hat für mich schon eine sehr, sehr heilige und besondere Wirkung. Und also das, ich sehe das dementsprechend auch so, dass das natürlich auch für jeden Menschen so ist. Also das ist nicht nur für Lenny Gott ist. Und wenn ihr mein Coaching bucht, dann könntet ihr auch noch Gott werden. Nein. Nein, das ist natürlich bei jedem so ist. Aber ja, das ist schon sehr, sehr, sehr schön, das so zu sehen, finde ich.
Ist denn, also war Gott für dich vorher sehr negativ besetzt oder neutral besetzt, dass es jetzt möglich ist?
Ich würde sagen, ich hatte in der Kindheit eine Beziehung zu Gott und habe auch so gebetet in Momenten, in denen ich Angst hatte. Aber habe recht früh eine negative Entwicklung zur Kirche entwickelt, auf jeden Fall. Also ich hab die Ausstrahlung der Kirche nicht gemocht. Ich fand zumindest da, wo ich aufgewachsen bin, katholische Kirche, hatte schon immer für mich sehr viel Schwere und sehr viel so was Dunkles und Düsteres eigentlich so auch ausgestrahlt. Also ich hatte dann auch andere Beispiele von auch evangelischen Kirchen, die ich finde, die hatten voll schönen Vibe und es war irgendwie was ganz anderes, aber so wie ich es größtenteils erlebt habe und auch die Pfarrer, muss ich auch so sagen, die ich so erlebt habe, die haben für mich irgendwie immer was Komisches ausgestrahlt. Dadurch habe ich mich da schon recht früh so von der Kirche entfernt, bin auch aus der Kirche ausgestiegen, als es dann so anfing, Steuern zu zahlen, weil ich das irgendwie mich gar nicht mit der Kirche identifiziert habe, habe es auch gar nicht eingesehen, jetzt denen irgendwie Geld zu geben. Und mittlerweile, ja, habe ich wieder so eine. Also eben habe ich einfach auf einen ganz anderen Weg durch dieses bewusste Sein einfach wieder eine Beziehung zu Gott aufgebaut, aber halt auch schon nochmal anders. Ich würde sagen, früher, vielleicht habe ich das noch mehr als Gott wirklich so ein externes Wesen betrachtet so als Kind. Und ich rede manchmal immer noch so auch mit Gott, wie als wäre es so ein externes Wesen, obwohl ich weiß, dass das eigentlich nicht ist, aber es fühlt sich trotzdem schön an, das so einfach so zu kommunizieren, sozusagen. Und ja, und eben auch so die christlichen Lehren oder auch was Jesus gesagt haben soll. Ich finde es einfach, habe ich auch wieder mittlerweile schon Interesse dafür. Aber auch einfach, weil ich mich mit für alle Weisheitslehren, die es so gibt, einfach interessiere. Und ich finde es dann eher auch total spannend, so zu sehen, dass im Kern eigentlich egal, ob das jetzt Daoismus ist, ob das Hindu, ich sage jetzt mal vor allem so die Weisheitslehren wie Advaita Vedanta und sowas, die aus dem in Indien und sowas entsprungen sind, oder dann auch eben Rumi zum Beispiel, also so islamische Mystik oder auch eben die christliche Mystik, Meister Eckhart und so. Hier einfach dann so zu sehen, ist alles in unterschiedlichen Kulturen entstanden, unterschiedliche Zeiten haben unterschiedliche Sprache verwendet, aber im Kern, die Essenz ist eigentlich überall dasselbe. Das hat mich dann auch wieder mehr so zur Kirche jetzt nicht wirklich, aber zu Gott und auch zur christlichen Lehre wieder mehr gebracht. Ja.
Spannend.
Ja.
Also war es
Also
eher ein.
gerade aktuell tatsächlich lese ich jetzt ich habe schon lange das Buch, Ein Kurs in Wundern, Course in Miracles, habe ich schon lange hier rumliegen. Ich habe es irgendwie nie gelesen. Auch ursprünglich, als ich es mir gekauft habe, habe ich mal kurz reingelesen und mir war die Sprache einfach viel zu christlich. Das hat mich sehr abgeturnt irgendwie. Auch Eckhart Tolle erwähnt ja auch immer mal wieder Jesus. Und das hat mich am Anfang immer total abgeturnt. Irgendwie war immer so, ich finde, hat für mich immer was Komisches gehabt, wenn man so in diese religiöse Sprache wieder reingeht. Und jetzt bin ich da gerade wieder drauf gestoßen. Das Buch wird mir nochmal empfohlen. Da habe ich gedacht, ja, ich habe es eh da, ich lese mal rein. Und ich merke gerade, resoniert tatsächlich auch diese Vokabular und diese Sprache auch wieder sehr mit mir. Aber ich glaube eher, weil ich auch die tiefere Wahrheit dahinter so sehe. Oder finde ich es auch eine schöne Sprache, irgendwie so von dem Vater und sowas zu sprechen. Ja, ist halt auch irgendwie die Kultur, in der ich aufgewachsen bin. Und irgendwie finde ich es eigentlich auch doch jetzt ganz schön mittlerweile.
Und ich gucke Avatar, das ist die Mutter, die große Mutter.
Auch schön, ja, auch sehr schön. Auf jeden Fall. Ja.
Ja, aber Kurs in Wundern habe ich auch immer mir nochmal vorgenommen, das habe ich auch noch nicht gelesen.
Ich kann es schon sehr empfehlen. Ist schon, ich finde schon auch eine sehr Bin schon mittlerweile sehr pingelig, was so Weisheitslernen angeht, und das muss schon sehr on point sein, dass ich es gut finde. Und ich finde, das ist schon echt sehr gut.
Lenny approved, dann werde ich es mir mal zu Gemüte führen. Wahrscheinlich als Hörbuch oder so. Das war richtig schön. Das ist richtig schön.
Finde ich auch.
Ja, wir sind jetzt, also ich habe natürlich mal wieder nicht geplant, wo wir so landen, aber überall und sonst wo gewesen. Das Einzige, was ich geplant hatte, war, dass ich auf jeden Fall nochmal deinen Lebenslauf durchgehen wollte und dass ich den Namen dieser Tolkune nicht vergessen wollte. Ja, und wir sind bei, wo wir überall rausgekommen sind.
Überall.
Gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, irgendwas, was sich jetzt gerade richtig anfühlt?
Ich glaube, ich würde dann vielleicht einfach am Ende nochmal gerne einfach wirklich nochmal direkt in die Erfahrung leiten. Ich finde auch, ja, gerade so ein Gespräch, auch wenn wir jetzt mal wieder kurz über die direkte Erfahrung gesprochen haben, ist natürlich dann wieder, sind es wieder Konzepte und Ideen, und es ist alles voll schön. Es macht ja auch Spaß, finde ich, aus diesem Blickwinkel Konzepte anzuschauen. Aber damit es mir nochmal richtig erfahrbar ist, würde ich gerne das nochmal betonen. Ja, dass, wenn wir jetzt vom Füllebewusstsein sprechen, vom Sein, dass das nichts Spektakuläres ist, dass da nicht erst irgendwas Krasses passieren muss, dass man nicht erst 30 Jahre in der Höhle meditieren muss, um bewusst sein zu können, sondern dass jetzt gerade jeder, der jetzt gerade zuhört, einfach in der Lage ist, sich bewusst darüber zu sein, dass man gerade bewusst ist. Und einfach mal diese Qualität wahrzunehmen, die damit einhergeht. Das ist schon eine ganz, das ist so eine ganz eigene Qualität, die nichts anderes uns geben kann. Wenn wir einfach bewusst sind. Und diese Qualität, das ist Designsqualität, und das ist Frieden letztendlich auch schon. Ja, das will ich nochmal betonen, dass es das jetzt gerade hier schon ist. Nicht erst irgendwas ganz Magisches irgendwann. Hoffentlich. Das ist nämlich, würde ich sagen, einfach so einer der größten Hindernisse auch auf diesem Weg, Frieden in sich zu finden oder Gott auch in sich zu finden, wenn man das so nennen will. Dass man halt irgendwie meint, das müsste doch noch, Gott müsste noch irgendwie krasser sein. Das müsste doch noch was anderes sein. Das muss doch noch, da müsste doch irgendwie ein Engelschor noch kommen oder so. Aber genau diese Haltung von dieser Erwartung, das müsste irgendwie noch mehr sein, es spricht auch wieder Mangel eigentlich, es ist nicht genug, so wie es ist. Das ist eigentlich das Einzige, was noch im Weg steht. Was ist, wenn das jetzt gerade, das ist Gott, das ist Frieden. That's it. Das jetzt gerade, das ist, warum du hier bist.
That's it. That's it. Also quasi,
Schön.
du sagst ja auch immer, es ist quasi das Aufhören zu tun.
Ja. Was dann auch wieder natürlich schnell Missverständnisse mit sich bringt.
Ja.
Heißt nicht, dass der
Tatenlos
Körper nichts mehr
umsetzen.
tut, sondern wir auf der Seinsebene, wir sagen, wir müssen nichts tun, wir dürfen einfach nur sein. Es gibt keine, ja.
Da wiederum finde ich das Englische ganz geil, was Human Being statt Human Doing wird nochmal irgendwie schön, schön beschreibt. Ja.
Ja.
Aber Bewusstsein ist schon auch ein tolles Wort.
Ja.
Ja, Dankeschön.
Danke, Laura.
Es macht immer sehr viel Spaß mit dir.
Finde ich auch.